Inforadio Podcast.
3 Jahre lang lieferten sich Bosniaken, Kroaten und Serben einen blutigen Krieg, wie man ihn in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr für möglich gehalten hatte. 100.000 Menschen starben. Es gab schlimmste Kriegsverbrechen wie das Massaker von Srebrenica. Und seit 20 Jahren herrscht nun Frieden in Bosnien-Herzegowina nach dem Abkommen von Dayton, das die Präsidenten Serbiens, Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas im Dezember 1995 unterzeichneten. Was haben diese 20 Jahre Frieden den Menschen gebracht? Was ist aus Bosnien-Herzegowina in dieser Zeit geworden? Und wie sicher kann man sein, dass die Kriegsgefahr ein für alle Mal gebannt ist? Darüber diskutiere ich heute mit Valentin Inzko, hoher Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina. Schön, dass Sie da sind. Marie-Louise Beck, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Guten Tag, Frau Beck.
Guten Abend.
Denis Graz, Abgeordneter der Partei Naša Stranka im Parlament der Bosnisch-Kroatischen Föderation. Naša Stranka, was das genau ist, wird er uns sicher nachher noch erklären. Hallo, Herr Graz.
Hallo, guten Abend.
Und Zlatko Bajic ist bei uns. Er ist als 10-Jähriger mit seiner Familie aus Bosnien-Herzegowina geflohen, muss man sagen. Das war Anfang der 90er in dieser schlimmen Kriegszeit. Ja. Mittlerweile lebt er in Deutschland, ist Doktorand an der Universität in Trier und befasst sich in seiner Doktorarbeit genau mit dem Dayton-Abkommen. Passt also wunderbar. Wir sind zu Gast in der Heinrich-Böll-Stiftung. Willkommen Ihnen und auch Ihnen zu Hause an den Radios. Herr Inzko, sind 20 Jahre Dayton-Abkommen für Sie ein Grund zum Feiern?
Absolut, ja. Wir sind zwar als Diplomaten immer bezahlte Optimisten, wie Sie wissen, ja. Aber dieser Dayton-Friedensvertrag war tatsächlich einer der besten in der Geschichte. Wobei ich natürlich unterscheide zwischen den ersten 10 Jahren und den letzten 10 Jahren, ja. Sie müssen sich vorstellen, ein Land mit 100.000 Toten, ohne Staatsfahne, ja, ohne Hymne, ohne Währung etc. etc. Oder wenn Sie wollen, alles mal drei. Also eine kroatische Fahne, eine bosniakische Fahne, eine serbische Fahne, verschiedene Nummerschildern bei den Autos und so weiter und so weiter. Keine Grenzpolizei. Man konnte einfach nach Bosnien hineinspazieren. Ich war dort auch Botschafter nach dem Krieg. Es gab Sandsäcke am Flughafen, aber sonst gar nichts. Ja. Jetzt haben wir eben diese Grenzpolizei, eine gemeinsame Fahne. Wir haben eine Hymne, noch keinen Text, ja, so wie in Spanien. Es gibt auch eine unbeliebte, aber höchst effiziente Behörde, die Steuerbehörde. Die hat in den letzten 10 Jahren 29 Milliarden Euro einkassiert, ja. Es gibt sogar die Fiskalkasse, die es in Österreich noch nicht überall gibt. Ja. In Bosnien, wenn man eine Zeitung kauft oder die Schuhe repariert, bekommt man eine gedruckte Rechnung. Ja. Das ist in der EU noch nicht überall der Fall. In Bosnien bereits seit 10 Jahren. Aber das größte Wunder, würde ich sagen, war die Tatsache, dass man auch vor 10 Jahren, am 2. Dezember, genau vor 10 Jahren, aus 3 Armeen, aus 2 Verteidigungsministerien, eine Armee geschaffen hat, ein Verteidigungsministerium, wie gesagt, 10 Jahre alt. Ja. Die sind höchst erfolgreich, diese Soldaten, zu Hause bei Katastropheneinsätzen und im Ausland, wie in Osttimor, in Afghanistan, in Kongo oder auf den Golan.
Klingt ja so, als ob mehr oder weniger alles in Butter sei.
Na, ich sagte die ersten 10 Jahre, nicht? Das waren die Fortschritte. Es gab laut Dayton auch nur 3 Ministerien am Anfang, das Außenministerium, das Außenhandelsministerium und das Zivilministerium. Also kein Finanzministerium, kein Ministerium für Handel etc. Jetzt haben wir immerhin 9 Ministerien auf Staatsebene. Ja. Es gibt biometrische Reisepässe, Personalausweise und dadurch können auch die Bosnier jetzt in den EU-Raum reisen, weil sie ordentliche Reisedokumente haben. Das gab es alles am Anfang nicht. Also diese ersten 10 Jahre waren von einem gewaltigen Erfolg geprägt und vor allem es gab auch keine Revanchehandlungen, also keine Morde nach dem Dayton-Abkommen, auch nicht Einzelaktionen. Das ist, glaube ich, schon ein großer Erfolg, wo wir aber natürlich enttäuscht sind als internationale Gemeinschaft und vor allem die Bürger, die sind sehr enttäuscht. Die letzten 10 Jahre gab es einen Stillstand oder sogar Rückschritte.
Herr Graz, also doch viel Positives, aber die Tendenz ist eine negative, denn die ersten 10 Jahre waren besser. Wäre Ihre Bilanz ähnlich wie die von Herrn Inzko?
Ich würde dem Herrn Inzko zustimmen. Es war schon ein kleines Wunder, dass das Dayton-Abkommen gehalten hat nach den schrecklichen Ereignissen im Krieg. Aber dazu muss ich auch bemerken, dass die ersten 10 Jahre auch dadurch geprägt waren. Also das war ein Stabilisierungs-, ein Befriedungsprozess. Und er wurde ganz klar dadurch geprägt, dass die internationale Gemeinschaft an einer Stärkung des Staates intensiv gearbeitet hat, was in den letzten 10 Jahren eigentlich gefehlt hat. Wir befinden uns leider wirklich in einem Rückgang. Und meine Angst ist ganz einfach, dass das, was wir geschafft haben in den ersten 10 Jahren, alles jetzt zunichte gemacht wird. Also wir haben doch schon viel zu viele oder viel zu ernsthafte Probleme, um Bosnien ganz einfach als ein Low-Intensity-Konfliktland abzustempeln. Und solange es keine Bilder auf CNN oder auf internationaler Ebene gibt von irgendwelchen schrecklichen Ereignissen, ist doch alles gut. Also es ist nicht gut, wir Bürger im Lande, ich lebe ja dort, bin ja dort politisch tätig, wir vermissen ganz einfach diese Rolle der internationalen Gemeinschaft. Die fehlt uns ja immer noch. Es ist wie bei einer sehr starken Grippe beziehungsweise einem starken Virus. Die Therapie wurde viel zu früh ausgesetzt. Dafür gibt es natürlich auch außenpolitische Gründe. Die Rolle Amerikas hat sich grundlegend verändert. Die Bush-Jahre, da waren ganz einfach andere Schauplätze oder wichtigere Sachen fanden inzwischen statt. Bosnien war ja nicht mehr so sehr im Fokus, aber da ist noch viel Arbeit zu leisten. Und natürlich bin ich dem Herrn Insko dankbar für seine Objektivität, aber wir vermissen wirklich die letzten zumindest 6 Jahren die Rolle des Hohen Repräsentanten, wie sie mal war, die ersten 10 Jahre, weil die internationale Gemeinschaft hat ja ihr Ausgangsschild, ihr Bild und ihre präsentative Funktion durch die Funktion durch den Hohen Repräsentanten. Es war der Hohe Repräsentant, der diese Prozesse, diese guten Prozesse anfangs vorangetrieben hat. Herr Insko hat ja schon erwähnt, Bonner Vollmächte.
Was genau bedeutet das?
Das heißt im Grunde, wir sind zwar ein souveräner Staat, aber oberhalb der Staatsgewalt steht der Hohe Repräsentant, der eigentlich alle Gesetze rückgängig machen kann, der Leute absetzen kann auf politischen Funktionen, der eigentlich alles kann. Leider macht er das nicht mehr.
Bevor wir Herrn Insko dazu natürlich befragen, als derjenige, der diese Verantwortung ja trägt, Frage an Sie, Frau Beck. Internationale Gemeinschaft schaltet sich zu wenig ein. Kritik am Hohen Repräsentanten, aber ja darüber hinaus. Ist das auch eine Kritik an Deutschland? Wie sehen Sie das selbst? Halten sich die Deutschen zu sehr zurück?
Es ist sicherlich so, dass niemand erwartet hat, dass nachdem der Waffenstillstand zustande gekommen war und Dayton, die ja als Übergangsfassung gedacht war und nicht als endgültige Fassung für dieses Land, also eine Verfassung, die zunächst mal auf dem Tisch lag, um mit dem, was man politisch hatte, nämlich eine Föderation, einen Teil, der schon zusammengeführt worden war nach dem kroatisch-bosnischen Friedensschluss und einen zweiten Teil, der durch Vertreibung weitgehend serbisch bewohnt war. Man hat diese Teile zunächst einmal zusammengefügt, ohne dass es irgendeine wirkliche Konsistenz in diesen beiden Teilen des Landes gegeben hätte. Aber da man eben gesagt hat, das muss jetzt erstmal zusammengezimmert werden, damit wir anfangen können, diesen Staat aufzubauen, war das zu der Zeit auch durchaus legitim und richtig. Sicherlich war die Hoffnung, dass aus der Bevölkerung heraus dann doch ab irgendeinem Punkt selbst die Kräfte wachsen würden, um das Land aufzubauen, aber auch um eigene Institutionen zu bauen, um Demokratie, Rechtsstaat, auch bürgerliche Freiheiten Raum zu geben. Die Hoffnung war da und wir haben, glaube ich, jetzt lernen müssen, dass das, was wir als Nation Building bezeichnen, inzwischen oft ein enttäuschend langer Prozess ist. Ich kann mich daran erinnern, dass die Zeit, die Sie jetzt als die guten Jahre bezeichnen, beendet wurden mit Paddy Ashton, einem High Representative, der berühmt-berüchtigt war dafür, dass er heftig durchgegriffen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie häufig er die Bond Powers eingesetzt hat, aber jedenfalls extrem häufig. Und das wurde durchaus nicht nur positiv gesehen in Bosnien. Dass dann Herr Schwarz-Schilling diese Funktion übernommen hat, mit einem deutlichen Perspektivwechsel, nämlich mit der Grundhaltung, es ist jetzt Zeit, Bosnien so erwachsen zu behandeln, dass ich mich anders als Paddy Ashton hier nicht mehr als Präfekt, nicht mehr als Gouverneur aufführen werde, sondern meine Rolle nur noch begleitend empfinde. Klar ist jedenfalls, dass tatsächlich in den letzten 10 Jahren die Selbstheilungskräfte oder die Selbstgestaltungskräfte, um aus zwei Staatsteilen einen zu machen, die sind immer stärker erlahmt. Und von außen gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr die Kräfte, die einem High Representative, egal wie er heißt, zusichern könnten: wenn du jetzt exerzierst, dann stehen wir auch bereit, um das mit durchzusetzen. Das ist das Problem. Also insofern ist im Augenblick eigentlich gar nicht die entscheidende Frage, wer ist dieser High Representative, sondern hat er noch was im Kreuz? Und da landen wir bei uns, bei der internationalen Gesellschaft.
Herr Bajec, ist das dann doch eine Frage von Personen und Persönlichkeiten? Frau Beck hat jetzt einige aufgezählt. Oder ist es einfach das Dayton-Abkommen, das ist, wie es ist, und solange es halt in dieser Form zur Anwendung kommt, wird sich da nicht viel bewegen?
Bezeichnend ist zunächst einmal, wenn wir auf die Person abstellen, dass eben jener Herr Schwarz-Schilling einige Jahre, nachdem er aus dem Amt ausgeschieden war, in einem Artikel für die Süddeutsche seinen Perspektivenwechsel oder seinen Positionwechsel stark bereut hat. Dass er eben den Aspekt, dass er nicht mehr so hart durchgegriffen hat oder dass er dafür steht, dass er das tatsächlich bereut hat. Und bezeichnet es genauso, dass er nicht der Einzige ist. Es sind viele Vorgänger, die genau diese Reue im Nachhinein zeigen, dass sie eben diese Position da nicht ausgenutzt haben. Der große Fehler für die jetzige Situation besteht darin, dass in einem Friedensabkommen, was übrigens gar nicht so einmalig ist, die Verfassung mit beschlossen wird, aber was eben einmalig ist, ist das Ergebnis davon. Das Ergebnis, was dabei herausgekommen ist, was eben als Verzeichnen bezeichnet wurde, ist quasi aus den Kriegsergebnissen direkt ins Blatt formuliert worden. Das heißt, was auf dem Kriegsfeld stand, ist zur Verfassung umgemünzt worden. Und das wird nun sozusagen zum Nachteil von Bosnien. Leider, ich würde Ihnen gern zustimmen, dass es sich um eine Übergangsverfassung handelt, dem kann ich leider handeln sollte, so ist es. Und es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, weil es eben in einem Friedensvertrag verankert wurde und dieser Zweck ja Gott sei Dank auch erreicht wurde, habe auch die Verfassung ihren Zweck erreicht und sei dementsprechend auch außer Kraft zu setzen. Für einen Juristen ist diese Verfassung etwas wirklich Einmaliges und den Begriff Einmaliges ist ja etwas sozusagen Positives im Begriffen. Das kann ich leider nur auf das Rechtliche beschränken. Denn das, was da, wie Sie schon bezeichnen, zusammengeschustert wurde, das ist tatsächlich in rechtlicher Hinsicht einmalig und für Juristen kaum nachvollziehbar. Und wie gesagt, nur zu erklären, dass man eben die Historie des Entstehens, und das ist das Entscheidende, der Inhalt der Verfassung ist nicht eben in Dayton festgemacht worden, sondern ist bereits in vielen zahlreichen Abkommen, die vorher bereits versucht wurden abzuschließen, ist sozusagen schon auf dem Weg entstanden. Ja, zum Beispiel allein die Tatsache, dass die eine Entität, die Republika Srpska, 49% des Territoriums ausmacht, während die Föderation 51%, diese Bestimmung gab es schon in einem Vance-Own-Plan, der Jahre zuvor schon versucht wurde durchzusetzen. Und erst als auf dem militärischen Feld dieses Ergebnis erreicht wurde, wurde das quasi in Daytoner Vertrag gezimmert. Mhm. Und das ist der große Nachteil, dass man, wenn man den Sinn und Zweck einer Verfassung sieht, eine Stabilitätsfunktion, eine Ordnungsfunktion, eine Dauerhaftigkeit, dass das aus einem Kriegsergebnis heraus niemals zu schaffen ist.
Gut, bevor wir über das Abkommen, Möglichkeiten, es zu verändern, wie gut, wie schlecht es ist, noch im Einzelnen diskutieren, muss Herr Insko noch mal zu Wort kommen. Sind Sie zu sanft? Gehen Sie zu sanft mit Ihren Partnern in Bosnien-Herzegowina um?
Ja, natürlich, ja. Das sagen mir die Bürger auf der Straße. Die sagen, Insko, warum benutzt du nicht deine Stiefel? Das wusste ich zuerst nicht, was das bedeutet.
Das ist wirklich ja. So, dass Bürger zu Ihnen kommen und sagen,
schreiben Sie mal durch. Die Stiefel nicht, warum steigst du nicht auf die Politiker drauf? Oder warum benutzt du nicht die Kanjia, die Peitsche nicht? Ja. Es ist aber so, der Schwarz-Schilling, den Sie schon erwähnt haben, den ich sehr verehre, nicht, der war Postminister in Deutschland, der ist nach Bosnien gekommen und aus dem Flugzeug ausgestiegen und hat gesagt, die Bombauers werden wir nicht mehr einsetzen. Wir haben jetzt eine neue Zeit, wir haben eine neue Philosophie, die internationale Gemeinschaft, das ist in den ersten 10 Jahren, ist jetzt der Auffassung, jetzt kommt die zweite Phase des Erwachsenwerden und der lokalen Verantwortung, die haben das genannt in Englisch, Local Ownership, ja. Aber dass wir 20 Jahre schon dort sind, ja, ich finde das überhaupt keine Tragödie, denn die internationalen Truppen sind in Zypern, in einem EU-Land, ja, schon 40 Jahre, in Bosnien 20, also das ist alles relativ. Aber ich muss auch noch eine Ausrede für mich vielleicht vorbringen hier. Ich habe ja auch einen Lenkungsausschuss, ja, da sitzt Deutschland drinnen, Frankreich, Amerika, die Türkei, Russland.
Müssen Japan. Sie vorher alle fragen, bevor Sie
das, eine Handlung... Das wird empfohlen, ja, die zu fragen. Wir hatten gerade eine Sitzung und wir haben dieses Thema diskutiert, das Sie erwähnt haben auch. dass die Serben Banja Luka eine Entscheidung getroffen haben, den Rechtsraum Bosnien-Herzegowinas zu verlassen. Das heißt, sie anerkennen nicht mehr den Verfassungsgerichtshof, den Staatsanwalt, ja, das Gericht auf der Ebene von Bosnien-Herzegowina. Das ist eine ganz ernste Situation und natürlich müssen wir da jetzt agieren. Und ich bin natürlich stärker, wenn ich die 12 hinter mir habe.
Sagt Valentin Insko, er ist der hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina, einer der Gäste heute im Inforadio Forum. Jetzt erstmal ein Punkt und zurück in die Redaktion für den Service und kurze Nachrichten. 20 Jahre Abkommen von Dayton, 20 Jahre Bosnien-Herzegowina. Was hat sich in diesen 20 Jahren getan? Darüber diskutieren wir heute im Inforadio Forum mit dem hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina, Valentin Insko, mit Marie-Louise Beck, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Denis Graz ist bei uns, Abgeordneter der Partei Naša Stranka im Parlament der Bosnisch-Kroatischen Föderation, und Zlatko Bajic. Er ist als Kind aus Bosnien nach Deutschland gekommen. Mittlerweile lebt er seit vielen Jahren hier, ist Doktorand an der Uni Trier und befasst sich aus juristischer Sicht auch mit dem Dayton-Abkommen. Herr Graz, wir haben gerade gehört, die Verantwortung des hohen Repräsentanten ist nach wie vor eine große. Viele Menschen in Bosnien-Herzegowina wünschen sich auch, dass er eingreift. Nun sind Sie ja Politiker. Mit Ihrer Partei sind Sie aktiv, Sie sind selbst Abgeordneter im Parlament. Also wenn Ihnen jetzt die internationale Gemeinschaft dauernd reinredet, wie könnte das konkret passieren, dass das Ihnen nützt?
Also die grundsätzliche Vorstellung, dass wir die Arbeit tun sollen, die ja politisch tätig sind im Lande, beziehungsweise dass Bosnien-Herzegowina von sich aus seine Probleme löst, ist ja schon richtig. Leider vergisst man immer wieder, dass das Daytoner Friedensabkommen auch die Tatsache sozusagen betoniert hat, dass die zwei Teile der Republiken unterschiedliche Interessen verfolgen. Zumindest für die Entität Republika Srpska gilt es nicht, dass die Interessen Bosnien-Herzegowinas identisch sind mit den Interessen der Entität Republika Srpska. Es besteht ganz einfach kein Wille in der Gesellschaft oder in bestimmten Teilen der Gesellschaft, in der Bevölkerung, den Staat Bosnien-Herzegowina aufrechtzuerhalten beziehungsweise ihn so zu entwickeln, dass er funktionsfähig ist. Für uns, ich komme ja aus einer relativ kleinen Partei, die bürgerlich orientiert ist, die ja keine ethnische Zugehörigkeit als Grundlage ihrer Tätigkeit hat. Für uns ist es ganz schwer, in einem politischen System tätig zu sein, das die ethnische Zugehörigkeit als Grundlage des politischen Handelns in Anspruch nimmt.
Erklären Sie uns das mal an einem praktischen Beispiel.
Ganz einfach. Wir haben nach unserem Wahlgesetz wir haben ein dreiköpfiges Staatspräsidium. Der Vertreter der Entität Republika Srpska kann ja nur der Serbe sein, beziehungsweise nur die Bevölkerung aus dieser Entität kann ja das serbische Mitglied im dreiköpfigen Präsidium nennen. Stellen Sie sich mal vor, was das für die Wahlen bzw. für die Kampagne heißt. Da werden Antagonisten ausgetragen, weil die Kandidaten aus dieser Teilrepublik ja gar nicht an die Stimmen aus der Föderation, aus der anderen Entität angewiesen sind. Die Änderung, die wir zum Beispiel vorgeschlagen haben, wäre ganz einfach, dass alle Menschen Bosnien-Herzegowinas bzw. alle wahlberechtigten Bürger ihre Vertreter nennen können, unabhängig davon, wo sie leben und unabhängig davon, was für Kandidaten sie wählen. Das ist zurzeit nicht möglich.
Ist echt schwer zu begreifen aus deutscher Sicht. Frau Beck.
Ja, diese Verfassung ist eigentlich ein demokratischer Sündenfall der internationalen Gemeinschaft. Sie hatte ihre Berechtigung, um einen Krieg zu beenden. Eine Verfassung wird üblicherweise nicht innerhalb von 2 Wochen auf einem Flughafen zusammengebastelt, sondern entsteht aus einem Volk heraus. Man denke an das deutsche Grundgesetz, was für ein großartiger Prozess das gewesen ist. Das war nun aus der Not geboren, aber das Prinzip ist wieder aus der Not geboren gewesen. Wir machen eine Verfassung, die wir so basteln, dass alle drei konstituierenden Völker dieses Bosnien im Staatspräsidium repräsentiert sind und auch unten drunter noch Konstruktionen gefordert werden, die immer die ethnische Repräsentation garantiert haben. Das führt dazu, dass tatsächlich am einfachsten ist es zu verstehen, beim dreiköpfigen Staatspräsidium ein Serbe, ein Kroate und ein Bosniake man könnte auch sagen, ein Katholik, ein Orthodoxer und ein Muslim dieses Präsidium repräsentieren muss. Es hat dann, und das darf eine republikanische, denkende internationale Gemeinschaft nicht zulassen, sondern es muss gelten, one man, one vote oder one woman, one vote. Das ist dann auf sehr herausfordernde Weise auch aus Bosnien selber auf die Tagesordnung gesetzt worden durch einen jüdischen Bürger Bosniens und durch einen Rom, die gesagt haben, wir werden diskriminiert, denn wir könnten mit dieser Zugehörigkeit für dieses Präsidium gar nicht kandidieren. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat der Klage, die sie angestrengt haben, stattgegeben. Und es hätte daraus folgen müssen, jetzt eigentlich Selbstheilungskräfte aus Bosnien selber. Das Parlament hatte die Aufgabe, ihr müsst jetzt anfangen, die Verfassung so zu verändern, dass dieses republikanische Prinzip Einzug halten kann. Und das ist bis zum heutigen Tag nicht gelungen. Es ist sogar die Möglichkeit für Bosnien, den Stabilisierungsvertrag mit der Perspektive Richtung EU zu gehen, ist an die Erfüllung dieser ersten kleinen Aufgabe, der ersten eigenständigen Transformation geknüpft worden. Das interessiert aber offensichtlich diejenigen, deren politische Macht genau über diese ethnische Zugehörigkeit entsteht, interessiert sie nicht und sie halten lieber die Bevölkerung im Schwitzkasten, als dass sie diese Reformen angehen würden. Wobei man dazu sagen muss, es kann das Volk natürlich auch wählen und bisher hat auch die Bevölkerung sich immer wieder entschieden, diesen ethnischen Parteien die Macht zurückzugeben. Also es ist leider auch das Volk beteiligt.
Nun ist es ja aber auch so, dass es mehr Bosniaken als Serben gibt, mehr Serben als Kroaten, wenn man Gesamt-Bosnien-Herzegowina nimmt. Und so weiß im Grunde ja jeder schon,
nein,
wie er in etwa eingetaktet ist. Und wenn er das, wenn die Wahl also nach diesen republikanischen Mustern wäre, dann würde ja diese Gewichtung, die sich jetzt über 20 Jahre ergeben hat, durcheinander
geraten.
Können
Sie mir bitte erklären, was das Kind eines Katholiken und einer Serbin, wie sie das ethnisch zuordnen wollen? Muss man dann, wie wir das früher mal mit unseren Arier-Ausweisen gemacht haben, in die Großelternlinie gucken und gehen, ob da noch mal zwei Katholiken bei den Großeltern sind? Dann ist es vielleicht ein Dreiviertel-Katholik, also ein Dreiviertel-Kroate und ein Viertel-Serbe. Es gab in Bosnien etwa 38% gemischte Familien. Und es ist nach dem Krieg, und das hätten wir nie tun dürfen, ein Druck entstanden, dass Menschen sich definieren, auch das kennen wir aus Deutschland, dass auf einmal Menschen, die gar keine Vorstellung mehr davon hatten, dass sie zum Beispiel jüdische Wurzeln hatten, dass sie gezwungen wurden, über diese verdammte Arier-Nachweis sich ethnisch zuzuordnen. Das hat die internationale Gemeinschaft, also das Spiel der Nationalisten, mit akzeptiert. Und das halte ich für die eigentliche Krux dieser ganzen bosnischen Tradition. Und es hat jetzt eine Volksbefragung gegeben, eine Volkszählung, die übrigens bis zum heutigen Tag, wenn ich es richtig weiß, nicht veröffentlicht worden ist, aus guten Gründen, weil viele, viele, viele Menschen inzwischen gesagt haben, wir weigern uns bei diesen Kreuzchen, bist du kroatisch, serbisch oder bosnisch, ein Kreuzchen zu machen. Das sind die, die hoffentlich dann eines Tages mal ihre Partei wählen und nicht mehr den nationalistischen Angeboten hinterherlaufen.
Ich wollte das nicht gutheißen, Frau Beck. Ich wollte das ein bisschen provokativ nur in die Runde geben und das mit der Frage verbinden, Herr Bajic. Würde das denn dieses Gebilde Bosnien-Herzegowina aushalten, wenn praktisch diese Gewichtung nicht mehr funktionieren würde? Also würden sich denn wirklich die Serben, sage ich mal, überstimmen lassen am Ende? Oder würden die sagen unter diesen Umständen, der Dodik sagt es ja oft genug, das ist ein Teufelsstaat, würde das dann das ganze Gebilde in Frage stellen?
Also freiwillig, glaube ich, kann man aus der bisherigen Erfahrung sagen, auf keinen Fall. Das ist ein Fakt. Das sieht man auch in der bisherigen Erfahrung insofern. Interessant ist im Übrigen, dass, wir haben es ja gerade angesprochen und Sie haben ja auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Menschenrechte erwähnt, es ist erstmals vom Europäischen Gerichtshof Menschenrechte festgestellt worden, dass eine Verfassung wegen Rassismus und wegen ethnischer Diskriminierung nicht im Einklang zu bringen ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist einmalig in der Geschichte. Und das war 2009. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, allerdings haben Sie, da kann ich nicht zustimmen, das Ganze als eine kleine Hürde bezeichnet. Es ist eine riesengroße Hürde, diese Verfassung an die Vorgaben des Europäischen Menschengerichtshofs anzupassen. Zwei Dinge. Erstens, ich bin enttäuscht von den Rechtsprechungen insofern, dass die Rechtsprechung sagt, ja, die Entstehungsweise und das, was da festzementiert wurde, alles Widerspruch zur ehemaligen Verfassung, Widerspruch zum Völkerrecht, alles eklatante Widersprüche und Verletzung. Aber die Zeit hat sozusagen alle Wunden geheilt. Nun seien die Bosnier dafür verantwortlich allesamt, denn in der Verfassung ist ein Änderungsprinzip vorgesehen. Die Verfassung tatsächlich sieht am Ende ein sogenanntes Amendment-Prinzip und so kann dort die Verfassung geändert werden. Nur, was die wenigsten oder zumindest beachten, dieses Amendment-Prinzip setzt eine Zweidrittelmehrheit vom Repräsentantenhaus, einer der beiden Kammern, voraus. So, und jetzt wird es so widersprüchlich mit dieser Verfassung. Ja? Es gibt zwei Vertreter, die unbedingt auf dieses Amendment-Prinzip bestehen. Es ist zurzeit leider die internationale Gemeinschaft, eben auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, und es ist die Republika Srpska, die sagt, wir sind bereit für die Verfassungsänderung sofort, aber unter Einhaltung des Amendment-Prinzips. Warum? In der Verfassung selbst ist ein sogenanntes Entitätsveto vorgesehen. Das heißt, jede Entität hat die Möglichkeit, jedwede Gesetzesinitiativen zu blockieren. Ich will das mal mit Zahlen belegen. In einem Zeitraum von 10 Jahren sind von 260 Gesetzesinitiativen 160 von der Republika Srpska blockiert worden. Und das ist der Grund, warum sie auf das Entitätsveto bestehen. Und da sehen Sie es, freiwillig wird das nicht geschehen, sondern kann meines Erachtens nur von außen geschehen.
Herr Inskop, von außen, das heißt, da müssten Sie mit Ihrer Autorität und mit den internationalen Mächten im Rücken ein Machtwort sprechen, oder?
Ja, das Machtwort wurde ja schon gesprochen beim Internationalen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Und um es einfach auszudrücken, jeder Staatsbürger in Bosnien-Herzegowina kann wählen. Jeder Staatsbürger. Aber nicht jeder kann gewählt werden. Und das sind aber 300.000. Ja? Das sind die jüdische Bevölkerung, die Roma. Es gibt auch Altösterreicher. Es gibt Ukrainer. Ja, die sind alle mit der österreichisch-ungarischen Monarchie gekommen. Albaner, Türken etc. Slowaken und Tschechen, Italiener. Die haben alle beim Wiederaufbau Bosniens geholfen nach dem Berliner Kongress. Nicht? Das ist ja ganz ein interessantes Land. Aber der Vertreter der jüdischen Gemeinde, der natürlich wählen darf, der aber nicht gewählt werden kann und darf, auch wenn er 10 Nobelpreise hätte, der Herr Jakob Finzi, ja, er könnte nicht einmal theoretisch kandidieren. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Diskriminierung. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, das Sie alle kennen, wie es gegangen ist. Also im Deutschen Bundestag gibt es ja auch, glaube ich, türkischstämmige deutsche Staatsbürger etc. Herr Juratovic aus Kroatien ist ganz normal, nicht? Und wir haben ein tolles Beispiel in Rumänien, wo jemand als doppelter Minderheitenangehöriger Staatspräsident geworden ist. Herr Klaus Ioannis ist Protestant und er ist deutschstämmig, ja, und der ist Staatsbürger geworden. Wäre in Bosnien nicht möglich. Es können nur die 3 staatstragenden Völker kandidieren für Staatspräsidium. Das ist eine gigantische Diskriminierung und ich wundere mich, dass wir schon 2 Wahlen hatten, trotz diesem Urteil in Straßburg, ja, dass diese Wahlen noch immer Gültigkeit haben. Jedenfalls, das muss sich ändern. Und ich glaube auch.
Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nicht ganz begriffen, wer das am Ende wirklich ändern kann und vor allem auch will.
2 des Parlaments, ja.
Ja. Also, das ist das grundsätzliche Problem, ist ja diese Diskriminierung, beziehungsweise dass die ethnische Zugehörigkeit, dass die Menschenrechte durch die ethnische Zugehörigkeit sozusagen geknüpft sind und nur durch die Tatsache, dass wir alle Bürgerinnen Bosnien-Herzegowina sind, das ist ja ein großes Problem. Aber das größte Problem ist die Tatsache, dass wir immer noch einen nicht funktionierenden Staat haben, wegen der Verfassung, die es unmöglich macht, dass der Staat einmal funktionsfähig wird.
Da würde ich
gerne. Ein Bestandteil davon ist ja natürlich diese ganze Diskriminierung, aber im Großen und Ganzen geht es, also um es einfach zu sagen, wir haben den Krieg bzw. die Ergebnisse des Krieges in den Frieden mitgenommen und wir leben in einem Land, das den Krieg immer noch führt. Allein durch die Tatsache, dass die eine Teil der Republik bzw. diese Entität den Namen Srpska trägt. Das war ja schon die Grundlage der ganzen Kämpfe, beziehungsweise die Tatsache, dass es zu einem Krieg und zu Kriegsverbrechen kam. Natürlich reflektiert sich das auf die andere Entität. Die Föderation von Bosnien-Herzegowina, sagt ja schon der Name, ist ja ein unglaublich dezentralisiertes Teil Bosniens, dass genau das nicht
in Kantone
das finanziell nicht zu tragen ist. Und wir haben ein Problem als Bürger dieses Landes, dass wir das nicht mehr zahlen können.
Lassen Sie mich mal ganz kurz einhaken, weil wir diskutieren ja jetzt hier über Prinzipien, über Grundsätze, über Verfassung, über Menschenrechte. Das sind wichtige Themen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen am Ende sagen, wenn es uns spürbar besser gehen würde, wenn wir ein gutes Leben haben, wenn wir merken, dass der Laden funktioniert, dass der Staat als Staat funktioniert, dann hätte man einen Ausgangspunkt, um zusammenzufinden.
Man hat immer die falsche Vorstellung, dass man den Staat lieben muss. Man muss den Staat nicht lieben. Man muss den Staat akzeptieren. Und der einzige Weg, wie man den Staat sozusagen wahrnimmt, ist, dass der Staat liefert. Leider liefert der Staat Bosnien-Herzegowina nicht.
Wir haben in anderen Ländern nicht anders. Erklären Sie uns mal kurz vielleicht ein paar praktische Beispiele, damit man sich das mal vorstellen kann. Also, wo fehlt zum Beispiel der Staat? Also, ich sage mal Stichwort Wirtschaftsförderung, soziale Unterstützung.
In allen Bereichen, aber ich nehme jetzt ganz einfach mal ein Beispiel: Gesundheitswesen. Wir haben Menschen, die nur 20 Kilometer von Sarajevo entfernt von der Hauptstadt leben, in der Entität Republika Srpska. Wenn es zu einem Unfall kommt und sie müssen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, das nächste Krankenhaus ist in Foča, 120, 130 Kilometer östlich. Die Verfassung bzw. die Organisation des Landes und des Gesundheitswesens erlaubt es nicht, dass diese Person, die ärztliche Hilfe braucht, nach Sarajevo in die Stadt eingeliefert wird, ins Krankenhaus, sondern diese Person muss 130 Kilometer weiter östlich fahren.
Das müssen doch die Leute sagen, hier müssen wir was verändern.
Eben, und wir beziehen uns auch als Partei, beziehungsweise wir versuchen, diese Themen anzuknüpfen.
Es gab ja zum Beispiel in Tuzla im vorigen Jahr gab es soziale Unruhen und da wurde ja nicht nach Nationalitäten gefragt. Die Leute waren einfach unzufrieden mit ihrer Lebenssituation, aber das ist wieder eingeschlafen.
Wissen Sie, das Komische ist ja, nach diesen Unruhen im Februar 2014 hatten wir ja die Wahlen 7 Monate später und die Nationalisten haben ganz gut abgeschnitten. Die haben die Wahlen gewonnen, weil eben die Menschen verunsichert waren durch die Tatsache, dass es wieder knallen könnte.
Dass es durchaus immer noch in dieser Gesellschaft die Chance eines Ausbruchs von Gewalttätigkeiten gibt, das konnte man vor 1,5 Jahren in Mostar sehen. Da hat zunächst die Parteizentrale der kroatischen Partei, der HDZ, gebrannt. Ich habe von einer OSZE-Mitarbeiterin gehört, dass in Mostar sowohl Kroaten als auch Muslime bereits durch die Stadt gefahren sind und hinten in den Autos ihre Knarren liegen hatten. Dann brannte das SDA-Büro. Dann hat es eine Verständigung gegeben zwischen den Führern und die militärische Auseinandersetzung wurde abgeblasen. Also der Stoff, aus dem diese Konflikte gemacht sind, ist nach wie vor da. Und das ist das, was uns eigentlich beschäftigen muss. Weshalb ist es nicht möglich, dass aus der Bevölkerung heraus, der nächsten Generation, warum es nicht die Kraft aus der Bevölkerung heraus gibt, diese Nationalismen zu überwinden?
Sagt Marie-Louise Beck, Bundestagsabgeordnete der Grünen. An dieser Stelle ein Punkt, kurze Nachrichten und Service aus der Inforadio-Redaktion. Wir diskutieren über Bosnien-Herzegowina 20 Jahre nach dem Abkommen von Dayton und Marie-Louise Beck, Bundestagsabgeordnete der Grünen, hat gerade ziemlich eindringlich geschildert, wie groß die Angst ist, dass diese nationalen Konflikte doch wieder aufleben können. Herr Insko, Sie sind der hohe Repräsentant, sind seit 6 Jahren, glaube ich, jetzt dort, kennen Bosnien auch von früheren Aufenthalten als Diplomat. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es wirklich wieder zu größeren Konflikten kommt?
Also natürlich gibt es auch Ängste, es gibt die Vergangenheit und die Vergangenheit ist noch ziemlich aktuell. Fast täglich liest man Artikel, täglich werden Gräber auch geöffnet, ja, die Massengräber. Man darf nicht denken, dass das alles erledigt ist. In Srebrenica, da wurde erst die Hälfte bestattet von 8000. Ja. Und es gibt auch Gegenden im Nordwesten, ja, bei Prijedor, da wurden jetzt wieder neue Massengräber. Also das ist das eine, nicht die Angst. Und die wird auch geschürt und so weiter. Aber das andere ist, dass die Parteien, die 20 Jahre an der Macht sind, ja, die können zigtausende Wähler oder bis zu 200.000 Wähler beschäftigen. Auf der Post, ja, bei Telekom, natürlich bei der E-Wirtschaft, nicht? Und da gibt es Möglichkeiten vom Tramwayfahrer, ja, bis zum Direktor über die Partei einen Job zu bekommen oder einen zu kaufen. Natürlich, wenn du dann auch nur 100.000 Leute beschäftigt hast irgendwo, legal oder illegal, ist egal, und die 100.000 haben einen Ehepartner oder Kinder, das sind 200.000 Stimmen, da kann man locker gewinnen, nicht? Ja? Und so ist das, wenn man zu lange an der Macht ist. Aber es geht auch anders, die Leute haben auch Bond Powers. Die können den Bleistift benutzen, ja, oder den Kugelschreiber am Tag der Wahl, und die können eine Änderung herbeiführen. Das tun sie aber nicht. Ja, aber und Sie sind Lokalpolitiker, sagen Sie warum, ja?
Ja, das stimmt nur teilweise. Leider auch, also ich kann nicht, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn jetzt Naschastank an der Macht wäre.
Naschastank bedeutet unsere Partei.
Wären wir auch nicht in der Lage, große Reformen durchzusetzen, weil der ethnischen Schutzmechanismen aus unserer Verfassung immer uns dazu zwingen würden, mit den Nationalisten zu kooperieren. Und das ist ja auch das Problem der Sozialdemokraten 2010 gewesen. Sie sind ja in diesen eingezogen worden, weil sie ja eben mit den Vertretern der ethnischen nationalistischen Parteien, die ja immer ihre Wählerschaft haben, die ja immer genug Stimmen bekommen, sie waren ja an sie angewiesen. Man kann ja in diesem Land nicht regieren, ohne Koalitionen zu machen mit den Parteien, mit welchen aus ideologischen, programmatischen, politischen Gründen eine Koalition unmöglich ist. Es ist ja auch so, dass fast 50% der Menschen nicht wählen gehen, weil sie eben einsehen, dass sie nichts bewirken können. Und wir versuchen, als eine neue Generation von Politikern auf diese Menschen einzuwirken und zu sagen, ja, geht doch zumindest wählen, stärkt die Opposition, gibt uns zumindest die Kraft, alternative Ideen vorzustellen. Und natürlich hoffen wir auch darauf, dass es zu einer Verfassungsänderung kommt, die nicht nur einen normalen Staat schafft, sondern die es möglich macht, dass die politische Landschaft so gestaltet wird, dass wir eine, sage ich mal, ganz normale demokratische Unterscheidung zwischen rechts, links, zentral, grün, liberal und so weiter haben. Das ist zurzeit nicht möglich. Fast alle Parteien, die sich ethnisch definieren, durch ihre Programme und durch ihre Politik, sind ganz, ganz weit rechts. Sogar die Sozialdemokraten sind ja viel weiter rechts in einigen Themen, weil das System sie ja dazu zwingt. Das ist eben das Problem.
Die Erklärung, allein das Volk müsse es nun mal jetzt richten, die greift zu kurz. Wir können nicht, ich sage jetzt wir und spreche sozusagen aus deutscher Sicht, aber meine damit die internationale Gemeinschaft, man kann nicht einem Staatsgebilde, welches quasi in Fragestellung besteht, etwas aufstülpen und sagen, so jetzt mach das Beste draus. So wird das nicht funktionieren. Und Bosnien ist einfach der lebende Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. Ich war völlig baff, als ich letztens in der FAZ las, dass man für den Krieg in Syrien nun bereits sozusagen einen Friedensvertrag vorhätte, nämlich den Dayton-Vertrag, den könnte man ja abschreiben. Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh mein Gott, also entweder weiß man nicht, wie es in Bosnien zugeht, oder wenn es darum geht, den Krieg zu beenden, vielleicht ja, aber wenn es darum geht, einen Staat darauf aufzubauen, bitte nicht. Diese Erfahrung muss Bosnien gelehrt haben, dass man das so niemals machen darf. Und bitte diese Erklärung zu sagen, so, das bosnische Wahlvolk ist nun verantwortlich und ihr müsst es jetzt richten, das funktioniert nicht, denn das, was denen aufgesetzt wurde, ist in sich widersprüchlich. Es ist ein Teufelskreislauf.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja der klassische Teufelskreis. Ja. Alle sind unzufrieden, bis auf die, die sich daran bereichern. Ja, so die sagen, mir geht es jetzt gut, aber vielen geht es ja nicht gut. Und Frau Beck, ja. Bosnien möchte doch Vollmitglied der Europäischen Union werden. Ja. Es gibt ein Assoziierungsabkommen. Kann man nicht im Verein vielleicht mit den Bonn Powers, was jetzt der klassische Druck wäre, kann man nicht auch mehr Anreize schaffen, damit die Bosnier also wissen, wie es gut gehen könnte?
Anreize ist das richtige Stichwort. Da nun seit Jahren an dieser Vorgabe, verändert bitte selber den Zugang zum Präsidium mit dem Fall Seydou Finci, wie der Europäische Menschenrechtsgerichtshof das vorgegeben hat und über Jahre nichts passiert ist, und dass die Blockade gewesen ist, dass die Bosnien sich in irgendeiner Weise näher der EU annähern konnte, haben jetzt vor einem Jahr der britische und der deutsche Außenminister gesagt, Leute, das hat nun keinen Zweck, dass wir immer auf der gleichen Stelle wieder rumdrücken. Jetzt versuchen wir es mal, wenn es linksrum nicht geht, gehen wir rechtsrum. Wir wählen jetzt mal ein anderes Medium, und das ist ökonomische Anreize. Weil alle spüren, der Bevölkerung geht es wirklich schlecht, die Menschen verdienen wenig, ein Durchschnittseinkommen von 300 bis 400 Euro mitten in Europa, das ist wirklich sehr wenig Geld, sehr bescheidenes Leben. Also wir verknüpfen jetzt die Bereitschaft, die Reformen in dieses Land braucht, um sich ökonomisch zu entwickeln. Die vereinbaren wir jetzt mit allen Parteiführern und versuchen, sie bei ihrer Verantwortung zu nehmen, dass sie sich dieser Notwendigkeit der Reformen für ökonomisches Fortkommen stellen. Das ist unterschrieben worden. Ich bin sehr skeptisch, ob diese Verantwortlichkeit bei diesen Parteiführern wirklich zu finden ist. Ich fürchte eher nein, weil sie sitzen relativ warm und trocken, schlecht geht's der Bevölkerung. Und das Drama ist jetzt, dass ich nicht mehr sehe, dass eine internationale Gemeinschaft noch einmal zu diesem Punkt von vor 10 Jahren zurückkehren wird. Mhm. Erstens hat sich das Verhältnis zwischen den USA und Russland verschlechtert seitdem, wo es vor 10 Jahren noch nicht dieses Auseinanderdriften, nicht die antiwestliche Politik Russlands gegeben hat, ist jetzt die Chance, das, was hinter dem hohen Repräsentanten steht, diese 12 Länder nochmal zusammenzubringen, damit sie sagen, so, wir sehen, das geht so nicht weiter. Wir bedeuten jetzt, wir alle 12 zusammen werden das durchsetzen. Und wer nicht mitmacht, der wird abgesetzt. Und wer noch Verbrechen am Hacken hat, der landet in Den Haag. Ich halte das nicht für eine realistische Perspektive angesichts der veränderten internationalen Situation. Und insofern, so dramatisch es ist, glaube ich, gibt es kaum eine Alternative dazu, als dass die Bevölkerung sich selbst an ihrem Schopf aus dem Sumpf zieht. Das kann noch lange dauern.
Ja.
Das ist auch gefährlich, aber ich sehe nicht die internationalen Kräfte, die bereit wären, nochmal so die Hosen anzuziehen, wie sie sich das wünschen würden und wie es vielleicht auch notwendig wäre. Das ist
Herr Kratz, wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir vielleicht auch mal über die jungen Menschen reden im Lande. Die haben ja nun dieses Erlebnis dieses schlimmen Krieges nicht mehr unmittelbar gespürt. Die gehen jetzt zur Schule, die studieren, die ziehen in die große, weite Welt, die sehen, wie andere Menschen leben. Werden die automatisch wieder zu Nationalisten oder fügt sich da doch was zusammen?
Also
gehen zum Beispiel junge Menschen von der Republika Srpska auch in die Föderation und umgekehrt? Ja, vermischt sich da was?
Viel zu wenig. Auf der anderen Seite, es gibt ja allein die Tatsache, dass wir ja alle gleich aussehen, dass wir dieselbe Sprache sprechen, linguistisch, so ist das die vollkommen selbe Sprache. Die Verbindungen auch bleiben. Da bin ich auch ganz optimistisch. Egal, wie das politische Gebilde in 100 Jahren aussehen wird, die Menschen werden da zusammenleben. Und ich bin mir sicher, sie werden viel mehr im Frieden zusammenleben, beziehungsweise es gibt viel mehr Hoffnung auf Frieden als auf potenzielle Kriege. Wir sind jetzt ja so ähnlich, wir sind ja Teil einer großen Familie. Und da muss man immer ansetzen, wenn man vor allem mit den jungen Menschen redet. Das Problem ist ja auch, Sie haben es ja erwähnt, es liegt ja letzten Endes, müssen wir es schaffen. Die jungen Menschen wollen nicht warten. Wer wartet schon 15, 20 Jahre auf irgendwelche Änderungen? Sie wandern aus. Ist doch viel einfacher, ist viel praktischer. Da, uns gehen die Leute aus. Das ist das Problem. Unsere Perspektive in Bosnien-Herzegowina ist eine ganz, ganz dunkle. Erst einmal ist die Sicherheitslage katastrophal, weil Sie haben es ja erwähnt, auch wenn man zum Beispiel an diese Wirtschaftsmomente anknüpft, man sieht ja, dass der Keim der Zerrüttung der Europäischen Union an diesen Wirtschaftsanreizen liegt. Wenn das die Grundwerte sind ja nicht mehr wichtig.
Ich bin sehr bei Ihnen, dass es wirklich diese internationale Verantwortung für diese verdammte Verfassung ganz groß ist. Aber ich möchte eins einwerfen. Das, was Sie schildern, dass die gut ausgebildeten jungen Menschen gehen, dass sie die Menschen verlieren, das haben andere Republiken auf dem Westbalkan auch. Das gleiche Problem mit anderen Verfassungen. Also insofern ist die Herausforderung schon etwas größer. Ich würde schon sagen, die Herausforderung ist, dass offensichtlich dieses zerfallende Jugoslawien mit den Nachrepubliken alle Länder sich unendlich schwer tun, ihren Platz in Europa zu finden, sich ökonomisch zu entwickeln. Kroatien ist so als erstes quasi rausgewitscht, aber die anderen kämpfen mit ähnlichen Problemen.
Aber für Serbien und Montenegro bin ich ganz zuversichtlich, dass sie es schaffen, weil sie einen funktionierenden Staat haben. Es läuft. Auch wenn die Menschen jetzt auswandern, die Iren sind ja auch ausgewandert vor 100 Jahren. Jetzt ist Irland Vorzeigeland in der Europäischen Union. Menschen wandern zurück nach Irland. Also es wird schon was stattfinden in 20, 30, 50 Jahren, 100 Jahren. Aber für Bosnien-Herzegowina und Kosovo sieht es nicht gut aus, weil wir eben immer noch einen souveränen Staat haben, der zusammengesetzt ist aus zwei Teilrepubliken, die sich als zwei Staaten verstehen. und so handeln. Und solange man das nicht auseinanderbricht, solange man dieses Gefüge nicht neu montiert, werden wir ein Problemland bleiben. Und natürlich ist das vor allem unser Problem, aber wir sind auch ein europäisches Problem. Es ist auch eine Verantwortung Europas. Die Rolle der internationalen Gemeinschaft war ja nicht nur, das Land zu befrieden. Es war ja auch, es wurde sogar in die Mittäterschaft mit eingezogen, die Folgen des Krieges sozusagen zu legitimieren. Wenn wir es nicht hinnehmen können, dann stehen uns alle Instrumente zur Verfügung, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen. Aber dann muss die internationale Gemeinschaft das auch mittragen. Weil, ich sage es Ihnen, wenn das so weiterläuft, in 10, 15 Jahren spätestens, haben Sie drei Gesellschaften, die nicht mehr zusammenleben wollen, weil sie nicht leben können, vor allem wirtschaftlich und sozial. Und Sie werden so viele Spannungen werden dort erzeugt, dass es wieder knallt. Es wird zwar kein großer Krieg vielleicht kommen, aber es kommt wieder zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, weil es unmöglich ist, da weiterzuleben.
Mein Name ist Sanel Habibovic. Ich habe Ihre Diskussion jetzt die ganze Zeit mitverfolgt und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin emotional geladen und muss erstmal versuchen, meine Gedanken zu sortieren und zu organisieren. Meine Frage ist es, wie fühlt es sich an jeden Tag, weil ich gehe davon aus, Sie diskutieren tagtäglich oder auch etwas weniger mit Milorad Dodik, mit dem Präsidenten der Republika Srpska, mit anderen serbischen Politikern. Wie fühlt es sich an, mit solchen Menschen am Tisch zu sitzen, zu wissen, dass sie eine Entität, ein Land bewahren wollen, Unabhängigkeit durchführen wollen, zu wissen, dass sie eigentlich mit anderen Worten mit Mördern am Tisch sitzen, mit Menschen, die andere Mörder schützen, mit Menschen, die andere Menschen einfach das Leben genommen haben und zu wissen, dass diese Menschen mit ihnen zusammen am Tisch sitzen und für ein Land kämpfen, das es eigentlich gar nicht geben sollte.
Wir müssen aufhören, ganze Völker zu dämonisieren. Das funktioniert nicht. Wir können nicht mehr, also zumindest in der Politik, uns nicht mehr mit der Vergangenheit so auseinandersetzen, wie wir das bisher gemacht haben. Das bringt uns nicht weiter. Also erst einmal, die Generalisierung muss aufhören und wir müssen uns mit Themen befassen, die, ja, ich würde nicht sagen aktueller sind, aber die wichtiger sind, zukunftsweisender sind, die nach vorne blicken. Es gibt Staatsanwaltschaft, es gibt Gerichte, es gibt ganz viele Organisationen, die mit der Vergangenheitsbewältigung und der Vergangenheitspflege vertraut sind. Aber die Politik muss sich der Zukunft widmen. Ich weiß, es kotzt mich auch persönlich an, manchmal am Tisch zu sitzen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Parteien, die ihren historischen Ursprung im Krieg hatten, beziehungsweise zum Teil dieselben Ideen aus dem Krieg mit in das politische Leben der Gegenwart tragen. Aber wir können nicht so tun, als ob das ist jetzt nur eine Pause und wir werden weiterkämpfen. Das bringt uns nicht weiter.
Damit wir ein positives Ende dieser Diskussion finden, Frau Beck, vielleicht von Ihnen die Hoffnungen für die nächsten 10 Jahre. Es gab 10 gute Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, und 10 sehr schwierige Jahre. Jetzt ist das ein ganz komplizierter Zeitpunkt, 20 Jahre Dayton. Aber worauf hoffen Sie? Was wird aus diesem Land?
Ich hoffe darauf, dass doch aus diesem Land Bosnien eine Nation wird. Das wird vermutlich eher die jüngere Generation sein. Ich hoffe, dass sie es sein wird, die sich als Europäer fühlt und als Bosnier fühlt. Vielleicht könnte damit auch ein Stück von diesem nationalistischen Dampf herausgenommen werden, wenn auch das Angebot da ist, ihr seid eben zu einem Teil Bosnier und zu einem Teil Europäer. Denn im Grunde genommen wollen sie alle reisen. Sie wollen alle mal nach Berlin, mal nach Paris, mal nach Prag. Dieses Gefühl, sie wollen unsere Musik hören. Wir hören die gemeinsame Musik. Wir tragen die gemeinsame Kleidung. Ich kann, wenn ich bosnische Jugendliche treffe, sie nicht unterscheiden zwischen Jugendlichen aus meiner Stadt Bremen. Also ich setze doch darauf, dass im Grunde genommen dieses Gefühl, europäisch ist mehr als dieses kleine, hässliche, engstirnige, nationalistische Angebot, dass das letztlich den längeren Atem haben wird.
Danke, Marie-Louise Beck von den Bündnisgrünen. Das ist eine schwierige Situation in Bosnien, 20 Jahre nach dem Dayton-Abkommen. Wir haben versucht, ein bisschen was zu klären und transparent zu machen in diesem Inforadio-Forum. Neben Marie-Louise Beck waren dabei Valentin Insko, hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina, Denis Graz, Abgeordneter der Partei Naša Stranka im Parlament der Bosnisch-Kroatischen Föderation, und Slatko Bajic. Er ist Doktorand in Trier, hat bosnische Wurzeln, befasst sich mit dem Dayton-Abkommen. Ich danke Ihnen fürs Diskutieren, danke Ihnen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause am Radio. Bis zum nächsten Mal.